Ich hoffe, wir sind aufnahmefähig, die Fenster sind offen und ein Geruch zieht hinein. Vielleicht euer Glück, wenn ihr auf der Seite heute sitzt, vielleicht kommt es auch noch nicht rüber. Ich hoffe, ihr seid aufnahmefähig, das Essen kommt, wir dürfen uns darauf freuen. Kinder, hat jemand von euch schon mal eine Postkarte bekommen? Ja? Hat jemand von euch schon mal unerwartet eine Postkarte bekommen? Wo ihr gesagt habt, huh? Ja, was habt ihr als erstes gemacht? Gelesen sofort? Oder habt ihr erstmal geguckt vielleicht, Eva? Von wem das ist, sehr gut. Stell dir mal vor, du findest auf einmal aber auch einen Brief, der gar nicht an dich gerichtet ist, sondern aus einer ganz alten Zeit kommt. Vielleicht bei Oma und Opa, auf dem Dachboden, auf einmal gibt es einen Brief. Sagst, oh, interessant. Und du fängst an, guckst dir diesen Brief an und versuchst, diesen Brief zu verstehen. Und wie würden wir alle, auch Erwachsene, wie würden wir vorangehen, wenn wir so einen Brief finden würden? Wir müssten doch erstmal versuchen zu verstehen, was ist das für ein Brief? Um wen geht es hier? Wir müssten doch versuchen zu verstehen, zu sagen, okay, aus welcher Zeit kommt er? Wir müssen versuchen zu verstehen, den Zusammenhang, in dem dieser Brief entstanden ist. Denn Fakt ist, würden wir so einen Brief finden, müssten wir uns eingestehen, dieser Brief ist nicht in erster Linie an mich geschrieben worden oder an dich. Er ist auch nicht, stammt auch nicht aus unserer Zeit, sondern stammt eben aus einer anderen Zeit, vielleicht sogar aus einer anderen Kultur, aus einem anderen, ganz anderen Kontext. Und so würden wir doch sicherlich versuchen herauszufinden, wenn wir diesen Brief aufschlagen würden, ob wir ein Datum finden. Aus welcher Zeit stammt dieser Brief? Gibt es einen Ortsnamen? Gibt es einen Landesnamen? Hätten wir solche Informationen, hätten wir schon mal eine grobe Ausrichtung, woher dieser Brief stammt und wie wir ihn einordnen, mit welcher Brille wir diesen Brief nun lesen sollten. Und dann würden wir sicherlich auch anfangen zu lesen. Und was würden wir versuchen herauszufinden? An wen ist dieser Brief gerichtet? Ist es an eine bestimmte Person, an eine Personengruppe? Oder ist es vielleicht gar nicht an eine bestimmte Person gerichtet, sondern einfach allgemein ein Bericht, der weitergegeben ist oder weitergegeben wurde? Und dann auch der Absender. Wer hat den Brief geschrieben? Finden wir dazu etwas? Finden wir Hinweise, woher dieser Absender kommt? Und in welchem Verhältnis steht der Absender mit dem Empfänger? Denn das ist doch total wichtig, das herauszufinden. Wenn ihr eine Postkarte bekommt von einer Freundin oder Cousine, ist es ja was ganz anderes, als wenn auf einmal ein Brief reinkommt und da würde der Name der Lehrerin drunter stehen oder des Lehrers. Obwohl ihr auch eine Beziehung zu dieser Person habt, wäre das eine ganz andere Situation. Obwohl dieser Brief genauso wichtig und inhaltlich so wichtig wäre, wäre es doch einfach anders, als wenn es eine Freundin ist. Und beim Lesen des Briefes würden wir auch merken, was für eine Art von Brief es sich handelt. Hat jemand einfach ein Gedicht geschrieben aus alter Zeit? Ist es vielleicht ein Liebesbrief gewesen? Hat jemand vielleicht einfach nur eine geschichtliche Situation wiedergegeben und einfach sie aufgeschrieben, damit die Menschen aus seiner Sicht dann in der Zukunft davon noch wissen? Oder fällt auf einmal auf, es ist einfach nur eine alte Rechnung, die jemand beiseite gelegt hat. Beim Lesen würden wir merken, um was für eine Art von Brief handelt es sich. Und entsprechend würden wir diesen Brief auch einordnen. Wir könnten nun weiter so machen, aber ich denke, es reicht und ich glaube, es stimmt mir alle zu, dass wir einfach gewisse Kriterien ansetzen müssen, wenn wir einen alten Brief finden würden, ihn lesen würden und den Anspruch hätten zu sagen, ich möchte diesen Brief verstehen. Warum mache ich das so ausführlich? Wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, in die Bibel hineinschauen, müssen wir genau so an die Bibel herangehen. Die Bibel stammt aus einer Zeit, oder verschiedene Bücher der Bibel, eben 66 an der Zahl, stammt aus einer ganz anderen Zeit, einer ganz anderen Kultur, aus einem Umstand, den wir versuchen müssen zu greifen, zu verstehen. Und wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe. Und zwar werden wir uns den Kolosserbrief in den nächsten Monaten als Gemeinde anschauen. Wir hatten das vor einem Jahr mal angesagt, dass wir uns das Wesen Gottes anschauen. Das haben wir ja gemacht, über mehrere Monate. Und dass wir dann gesagt haben, wir münden dann im Kolosserbrief. Und den Grund, der wird hoffentlich am Ende der Predigt klar sein, warum wir den Kolosserbrief in bewusster Weise einfach nochmal predigen, wo der Herr uns ihn aufs Herz gelegt hat. Wir könnten jetzt anfangen, oder ich könnte einfach anfangen, heute den Kolosserbrief zu predigen, direkt einsteigen in den Brief, aber wir laufen Gefahr, dass wir diesen Brief dann missverstehen, dass wir einige Situationen nicht richtig einordnen können. Warum? Weil wir uns nicht mit dem Zusammenhang dieses Briefes auseinandergesetzt haben. Und dazu soll heute diese Predigt in erster Linie dienen, uns einen Überblick zu geben, eine Einführung in den Kolosserbrief, dass wir verstehen, okay, in welcher Zeit ist er entstanden. Wir machen einen groben Überblick und werden dann aber auch in die ersten beiden Verse einsteigen, in diese Begrüßung von diesem Brief. Und ich möchte euch allen direkt eine Aufgabe mitgeben für die kommende Woche. Der Brief wurde von Menschen eingeteilt in 4 Kapiteln. Wenn man jetzt die Kapitel mal wegnimmt und merkt, okay, das ist 1, 2, 3, 4 Doppelseiten in meiner Bibel. Lesezeit 15 bis 20 Minuten. Lies diesen Brief an einem Stück, und das ist möglich, 20 Minuten am Stück heutzutage zu lösen. Falls du es nicht glaubst, probier es aus, es ist möglich. Ihn an einem Stück durchzulesen und das ruhig in dieser Woche 3 bis 5 Mal. Versuch dir einen Überblick zu verschaffen über diesen Brief. Bekomm ein Gespür für diesen Brief. Worum geht es? Welche Namen werden erwähnt? Was sind die Argumente? Welche Beispiele werden benutzt? Nimm diesen Brief, lies ihn. Und heutzutage haben wir auch sogar die Möglichkeit, wir können die Bibel hören. Nimm das dazu und hör diesen Brief dir ruhig durch. Wie gesagt, 15 bis 20 Minuten. Nimm es mal als eine Aufgabe für kommende Woche für dich mit oder auch über die Wochen hinaus, wenn wir eben diesen Brief nun predigen werden. Also was für eine Art von, ich sag mal, Briefumschlag, um in diesem Bild zu bleiben, was für Informationen haben wir rund um den Brief an diese Gemeinde, an die Versammlung in Kolossee? Und ich möchte mit uns direkt die ersten beiden Verse lesen, auf die ich später dann nochmal eingehen werde. Und da heißt es, Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den heiligen und treuen Brüdern in Christus, die in Kolossee sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der erste Hinweis, den wir haben, ist, es handelt sich um eine Versammlung von Christen, die sich in einer Stadt getroffen haben, in der Stadt Kolossee. Wenn es um Gemeinde geht, geht es darum, dass da Menschen an einem Ort zusammenkommen und im Zentrum haben sie Jesus Christus. Also, wir haben Absender, da wird ein Paulus erwähnt, ein Apostel, komme ich gleich nochmal drauf zurück, und ein Timotheus und als Empfänger eine Gruppe von Menschen, eine Gemeinde, eine Versammlung. Wir befinden uns circa 60 nach Christus im Römischen Reich. Also es ist eine lange, lange Zeit her, wo dieser Brief geschrieben wurde oder entstanden ist. Die Stadt Kolossee selber lag im sogenannten Lykostal, ein paar geografische Infos, in Phrygien, das ist die heutige Türkei. 160 Kilometer südöstlich von der Stadt Ephesus, für den einen oder anderen eher bekannt. Bekannter sind aber auch die Nachbarorte von dieser kleinen Stadt Kolossee, und zwar ist das Hierapolis und Laodicea. Beide werden selbst im Brief erwähnt, werden wir in den nächsten Monaten hören. Zum Zeitpunkt des Briefes war die Stadt Kolossee eine absolut unbedeutende Stadt. Sie war keine besondere Stadt irgendwie auf einer Handelsroute, das war sie in der Vergangenheit mal zu der Zeit, aber zu der Zeit, wo er geschrieben wurde, circa 61, 62 nach Christus, war Kolossee, so haben es einige Ausleger beschrieben, es war einfach ein kleines Städtchen, ein Kaff, nichts Großes, nichts Weltbewegendes, da ist keiner hingereist. Da ist man eher nach Laodicea oder Hierapolis gegangen. Aber aufgrund dieser Geschichte der Stadt war die Stadt voll von unterschiedlichen Menschengruppen. Es gab die einheimischen Phryger, also aus dieser Region, aber auch Juden und Griechen. Also es war eine Mischkultur dort vorhanden und somit, kommen wir gleich zwar nochmal dazu, aber somit auch innerhalb der Gemeinde. Und ein Gedanken fand ich spannend. Obwohl dieses Städtchen Kolossee so unbedeutend war, menschlich gesehen vielleicht keinen Anlass gegeben hat zu sagen, okay, oh, da wäre es doch wert, mal einen Brief vielleicht hinzuschreiben, sich um diese Gemeinde zu kümmern, haben wir in diesem Brief an die Kolosser einen unglaublichen Schatz, einen sehr, sehr wertvollen Brief, einen Brief, den Gott für gut befunden hat oder den Gott ganz bewusst genutzt hat und in die Bibliothek hineingelegt hat, in die Bibel, in die 66 Bücher. Ein Kolosserbrief an Menschen, die unbedeutend waren aus menschlicher Perspektive. Aber bei Gott gibt es kein unbedeutend oder ein, es ist diesen unwichtig. Nein, die Gemeinde Gott ist Gott so wichtig und jede kleinste Versammlung ist es wert, sich um sie zu kümmern und sie zuzurüsten. Jeder ist es wert aus Gottes Sicht. Und so haben wir diesen Brief heute auch eben in unseren Bibeln. Was wissen wir über die Gemeinde in Kolossee als solches? Die Gemeinde in Kolossee ist eine Gemeinde, kann man sagen, zweiter Generation. Was meine ich damit? In der Apostelgeschichte sehen wir, wie die Gemeinde Jesu entsteht, die Apostel hinausgehen, das Evangelium wird gepredigt und Gemeinden entstehen durch die Gnade unseres Herrn. Der Heilige Geist vollbringt sein Werk, Menschen kommen zum rettenden Glauben und Versammlungen eben entstehen. Und Paulus war im ersten Jahrhundert eines der großen Werkzeuge Gottes, um eben das Evangelium hinauszubringen. Und durch sein Wirken oder durch das Wirken Gottes, durch ihn sind Gemeinden entstanden. So war das auch in Kolossee, aber nicht durch den direkten Dienst von Paulus. Und das meine ich mit, es ist eine Gemeinde zweiter Generation. Denn die Gemeinde ist nicht durch Paulus entstanden, nicht durch sein Wirken in Kolossee, sondern durch einen anderen Mann, der uns im Brief immer wieder erwähnt wird. Das ist der Epaphras. Durch die Gnade des Herrn ist er vermutlich in Ephesus zum Glauben gekommen, wo Paulus, ich glaube 3 Jahre waren es, gedient hat. Und er ist dort zurückgegangen und hat die gute Nachricht weitergebracht in diese Gegend. Und durch die Gnade des Herrn ist auch dort eine Gemeinde entstanden. Und so sehen wir auch in dem Brief immer wieder, wie es heißt, dass er der Gemeinde unbekannt ist. Also Paulus kennt diese Gemeinde nicht. Er war dort nicht persönlich. Und wahrscheinlich kennen sie Paulus auch nicht, sondern nur vom Hörensagen. Denn sicherlich war es trotzdem eine Bekanntheit, aber er war dort nicht persönlich. Aber Gott baut sein Volk. Und das dürfen wir in der Gemeinde in Kolossee sehen. Wunderbar. Eine kleine Gemeinschaft, die sich zu der Zeit in dieser Gegend ganz typisch in Privathäusern getroffen hat. Vielleicht ein spannender Aspekt, wenn du den Kolosserbrief lesen willst, kannst du vielleicht den Philemonbrief mit hinzunehmen, denn der Philemonbrief richtet sich an eine bestimmte Person, die aus der Stadt Kolossee kommt. Also wir haben einen Brief an die ganze Gemeinde in Kolossee und wir haben einen ganz bestimmten Brief an eine Person, die aus dieser Stadt kommt, weil es dort um ein bestimmtes Anliegen geht. Aber dadurch haben wir halt auch bestimmte Informationen und eben, es war eine kleine Hausgemeinde und man sagt wahrscheinlich bis zu 50 Personen. Aber das ist es Gott wert, einen Brief verfassen zu lassen, der diese kleine Gemeinschaft zurüsten soll und für uns Gläubige, für all die Jahrhunderte, Jahrtausende danach zu so einem kostbaren Schatz wurde. Anhand des Briefes sehen wir, wenn wir lesen würden, dass die Gemeinde an sich gut unterwegs war, sie wurde gut zugerüstet, sie hat ein gutes Fundament gelegt bekommen und doch stand sie in der Gefahr, ganz konkret, sich falschen Lehren, falschen Gedanken, falschen Schlussfolgerungen zuzuwenden, sich in die Irre führen zu lassen. Und so, wie kam es also ganz konkret zu diesem Brief? Warum wurde dieser Brief geschrieben? Wie kam es dazu? Die Apostelgeschichte endet bei uns mit Kapitel 28. Paulus befindet sich bekanntlicherweise in der Gefangenschaft in Rom. In dieser Zeit sind sogenannte Gefängnisbriefe entstanden, 4 Briefe. Philipperbrief, der Epheserbrief, Kolosserbrief und der sogenannte Philemonbrief. Wir sagen ganz oft, das sind sozusagen die Paulusbriefe, aber wenn wir genau hinschauen, ich habe es vorhin selbst vorgelesen, im Kolosserbrief, ist es in der Regel ein Team von Männern, die diesen Brief verfasst haben, auch wenn Paulus sozusagen der Hauptschreiber war. 4 Briefe wurden in der Gefangenschaft in Rom geschrieben und 3 richten sich an diese ganze Gegend, das ist Epheser, Kolosser und Philemonbrief. Und während Paulus im Gefängnis war, gab es aber die Situation, dass immer wieder Menschen zu ihm gekommen sind, sie haben ihn besucht, haben ihn gestärkt, haben ihm gedient. Und so war es eben auch, dass dieser Epaphras, der die Gemeinde gegründet hat, zu ihm nach Rom gekommen ist und ihm erzählt hat von der Situation in dieser kleinen Gemeinschaft in Kolossee. Jetzt kann man sagen, okay, da hat ihn jemand besucht. Ich habe jetzt die Karte nicht dabei, aber heutige Türkei oder Kolossee, und die Türkei ist immer noch da, wo sie heute ist, und Rom ist immer noch da, wo es auch heute ist. Laut Google Maps Luftlinie 1450 Kilometer Luftlinie. Und jetzt mit Reisen und so weiter, Schiff, es gab kein Flugzeug, kein Auto. Da hat sich ein Mann auf den Weg gemacht, von Kolossee nach Rom, um Paulus zu besuchen und ihm etwas mitzuteilen, um Weisung zu bekommen. Warum? Weil er merkt, da sind Einflüsse und wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Unterweisung. Wie sollen wir damit umgehen? Zu den konkreten Gründen kommen wir gleich. Aber ich habe mich gefragt, was für eine Liebe hat dieser Mann, Epaphras? Und das werden wir, ich werde es nur kurz anschneiden, das wird in den Predigten durchkommen. Hat dieser Mann für seine lokale Gemeinde, dass er bereit ist, Luftlinie 1450 Kilometer zu reisen, sich auf den Weg zu machen, zu sagen, wir brauchen Unterweisung, wir brauchen Hilfe. Was für eine Liebe hat er für diese Gemeinde? Und das wird auch immer wieder deutlich im Brief, wie Paulus es an diese Gemeinde dann schreibt. Und da heißt es in Kapitel 4, Vers 12 zum Beispiel, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Was für ein Zeugnis, was für eine Liebe zu seinen Glaubensgeschwistern. Nachdem also Paulus alles gehört hat, wurde er vom Heiligen Geist bewegt, den Brief zu schreiben. Und wie schon erwähnt, ca. 61, 62 nach Christus war das. In Kapitel 4, Vers 16 heißt es, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so macht, dass er auch der Versammlung der Laodicea gelesen werde und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Was haben wir hier? Eine ganz wichtige Information, die für uns ganz wichtig ist heute, im 21. Jahrhundert. Wir haben einen Brief an die Gemeinde in Kolossee, aber er soll weitergegeben an Gläubigen in einer anderen Stadt, in Laodicea. Es war ein Rundbrief, an die Gemeinden. Und damit sehen wir, dass der Inhalt des Briefes autoritativ ist für die Gläubigen zu der Zeit und nicht nur auf die Stadt Kolossee bezogen, sondern für alle anderen Gläubigen auch so. Und wir stehen auf den Schultern all dieser Gläubigen. Auch wir sind Christen und dieser Brief ist ganz klar eine Anweisung, genauso auch an uns heute. Natürlich müssen wir den Kontext beachten und doch sind die Prinzipien dahinter zeit- und kulturübergreifend. Es ist Gottes Wort an sein Volk, an seine Gemeinde. Und wir auch gerade gelesen haben, gab es sogar einen zweiten Brief, den Brief an die Laodicea. Aber den haben wir so nicht in unseren Bibeln. Und wir sehen also, es gab weit mehr Briefe, auch der Apostel zu damaliger Zeit. Und doch hat Gott es für gut befunden, uns genau diese 66 Bücher zu hinterlassen, die wir heute in unseren Bibeln haben. Eine Bibliothek von Büchern, 66 an der Zahl. Und das ist ausreichend. Das ist die Überzeugung auch unserer Glaubensvorfahren, dass die Bibel, so wie wir sie heute haben, das gottgegebene Wort ist und dass das, was wir haben, allgenugsam ist. Ein Wort, was vor allem in der Reformation auch geprägt wurde. Und was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass die Bibel alles enthält, was Gläubige für ihren Glauben, ihre Erlösung und ein gottwohlgefälliges Leben wissen müssen. Die Bibel ist ausreichend. Gott hat sich darum gekümmert. Hätten wir den Brief der Laodicea, wäre der für uns so von essentieller Wichtigkeit hätten wir ihn heute in unseren Bibeln, aber ihn haben wir nicht. Und weil das doch so ist, da sollten wir und möchten wir doch auch allen Fleiß daran setzen, zu sagen, wir möchten das, was wir haben, was Gott gegeben hat, bestmöglich zu verstehen. Und wir möchten unser Leben unter dieses Wort beugen. Überbringer der Briefe waren Tychikus und ein Onesimus. Und dieser Onesimus kommt auch aus der Stadt Kolossee. Kapitel 4, Vers 7 und 8 ist es nachzulesen. Und dieser Onesimus ist eines der Hauptthemen auch im Philemonbrief. Also es ist spannend, die einfach dann parallel mal zu lesen. Was war also ganz konkret aber der Anlass, jetzt nun diesen Brief zu schreiben? Epaphras ist gekommen, was hat der Paulus erzählt? Briefe werden aus einem Anlass geschrieben, es gibt eine Absicht. Und für uns ist es essentiell, diese versuchen zu verstehen. Wir müssen das herausbekommen, heute hier in Deutschland im 21. Jahrhundert zu verstehen, was war die Absicht von den Brüdern, diesen Brief zu schreiben. Denn wenn wir das verstehen, erklärt es uns, warum bestimmte Ausführungen gemacht werden, welche Erklärungen benutzt werden, warum es diese Beispiele gibt, diese Ermahnungen und so weiter. Und im Licht eben der Absicht des Schreibers und im gesamtheitlichen Kontext der gesamten Bibel müssen wir dann eben diesen Brief auslegen und für uns heute im 21. Jahrhundert hier in Paderborn, in der Karl-Schurz-Straße 28 anwenden. Wie ich vorhin schon meinte, die Gemeinde war grundsätzlich erstmal gut unterwegs. Sie hat ein gutes Fundament gelegt bekommen. Und so ist ein Anlass nach Kapitel 2, Vers 7 oder 6 und 7, die Gemeinde zu stärken. Und ich lese einmal vor, Kapitel 2, Vers 6 und 7. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmend darin mit Danksagung. Die Gemeinde hat ein gutes Fundament gelegt bekommen und sie sollen daran festhalten. Aber Epaphras ist nicht einfach nur losgezogen, damit am Ende nette Worte oder Paulus sie nochmal ermutigt, einfach dran zu bleiben. Nein, es gab eben ganz konkrete Probleme. Es gab Lehren, die im Umlauf waren, die auf offene Ohren in dieser Gemeinschaft gestoßen sind. Und der Ewald Keck fasst es wie folgt zusammen, um welche Probleme es sich handelt. Es ging um menschliche Philosophien, vermischt mit Engelverehrung und jüdischer Gesetzlichkeit. Und das alles eben irgendwie ein großes Mischmasch. Und das alles bedrohte das Fundament dieser Gemeinde. Durch die Mischkultur in diesem Land oder in dieser Stadt gab es unterschiedliche Religionen und Ansichten auch über das spirituelle Leben, über das geistliche Leben. Und in der Regel gab es eben einen Mix aus allem. Gesetzlichkeit kommt aus dem Judentum, das im Brief deutlich wird, was zu einer starken Askese führte, zu einer, wo der Körper selbst ziemlich gebeutelt wurde, wo man sich zurücknehmen musste, wo man sich von Dingen fernhalten sollte, mit einer Überzeugung davon, spirituell irgendwie weiterzukommen, die nächsten Schritte zu machen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Aber es gab eben diesen Hang auch zum Mystischen, zur Engelverehrung und all das sollte eben den Menschen auf eine neue Ebene bringen, sie weiterbringen, auf spiritueller Ebene. Es ging dabei gar nicht so sehr darum, Jesus komplett zu leugnen, ihn loszuwerden, sondern es ging mehr darum, Jesus in einen Raum mit vielen anderen Dingen zu stellen. Jesus ist nett, ist gut, aber daneben gibt es auch so vieles anderes. Und das ist das große Problem. Aber, und das ist, worum es in dem Brief auch primär geht, was leider damit einherging, ist, dass ganz konkret aber die Gottheit Jesu geleugnet wurde, beziehungsweise in Frage gestellt wurde. Ist Jesus wirklich Gott? Ist ein guter Mann, hat vieles Gutes getan, spiritueller Führer vielleicht, aber er ist nicht das Maß aller Dinge. Und das ist etwas, was wir in diesem Brief sehr, sehr deutlich sehen, dass das eben eines der Kernprobleme war. Zusätzlich zu dieser starken gesetzlichen Seite, was zu so einer Askese führte, gab es ein anderes Extrem, was zu dieser Zeit sehr bekannt war und Paulus auch aufgreift eben im Brief, und zwar das Körper und Geist getrennt voneinander zu betrachten sind. Du wirst geistlich erneuert und im Körper kannst du tun und lassen, was du möchtest. Dein Geist wurde ja erneuert. Dein Körper ist davon losgelöst. Und wohin führte das? Es führte oft zu einem ausschweifenden Leben und das in besonderer Weise im Bereich der Sexualität. Viele Menschen, auch in unserem Umfeld, heute, im 21. Jahrhundert, sind auf einer spirituellen Reise und sie suchen nach einer inneren Erfüllung. All diese Punkte, sie sind nicht weit weg. Auch wenn es knapp 2000 Jahre her ist, sind diese Themen nicht groß anders. Sie suchen Antworten, aber immer da, wo am Ende selbst der Mensch im Fokus steht und sie ihr Leben einfach weiterleben können. Der Mensch selbst bleibt im Zentrum bei all diesen Punkten. Die Sicht von Jesus ist verdreht und sie sehen nicht, was es bedeutet, dass Jesus wahrhaftig der Christus ist. Ich habe die Tage von einem Mann gehört, den kenne ich auch persönlich, saßen einige Monate mal zusammen, haben sogar die Bibel zusammen gelesen und hat er damals schon zu mir gesagt, er ist sehr spirituell unterwegs und er versucht, in die sogenannte Akasha-Chronik hineinzukommen. Vielleicht schon mal gehört, wahrscheinlich nicht. Ich wusste selber nicht, was ist das. Also zu damaliger Zeit. Was ist diese Akasha-Chronik? Laut Internet, die Akasha-Chronik oder die Akasha-Aufzeichnungen ist ein esoterisches Konzept eines universellen Weltgedächtnisses, das in immaterieller Form das Wissen über die gesamte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Universums und aller Lebewesen speichert. Kurz gesagt, es ist auf einer spirituellen Art und Weise ein Ort, wo er sagt, er hat Zugang bekommen zu Allwissenheit, zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und letztens hat er gesagt, er hat es geschafft, dort hineinzukommen, durch spirituelle Reisen, durch welche Mittel auch immer. Und darin sucht er eine Erfüllung, seinen Sinn im Leben, hat das, aber lebt sein Leben weiter, wie er es bisher einfach tut. Damals wie heute sind die Verführungen ziemlich gleich, wie ich schon meinte. Sie tragen andere Namen, vielleicht andere Farben, aber im Kern sind sie gleich. Was ist die Antwort in dem Brief an die Gemeinde in Kolossä auf diese Irrlehren? Was wäre deine Antwort, würdest du damit konfrontiert werden? Wie würdest du vorgehen? Welchen Schwerpunkt würdest du nun setzen? Würdest du versuchen, diese Philosophien einfach auseinander zu pflücken, zu zeigen, guck mal, die sind in sich gar nicht schlüssig, das macht doch keinen Sinn und so weiter. Würdest du da den Schwerpunkt drauf legen? Also versuchen, einfach sie sozusagen schlecht zu machen. Ich habe dazu geneigt, irgendwie da so einen Blick drauf zu haben, zu sagen, wie lächerlich ist das vielleicht oder so. Aber der Brief hat mich eines Besseren belehrt. Die Antwort auf diese großen Herausforderungen an diese Gemeinde, sie ist so simpel und doch so unglaublich tief, dass wir als Gläubige nun in der Gefahr stehen zu sagen, ja, ist doch klar, das kennen wir doch. Denn die Antwort ist Christus Jesus. Die Antwort auf all diese Probleme ist Christus Jesus. Der Brief an die Gemeinde in Kolossä zeigt und erklärt uns, welche erhabene Stellung der Christus, der Messias, in sich hat. Wie allumfassend er ist und dass dieser Messias Jesus ist. Jesus, der zu der Zeit 30 Jahre vorher leibhaftig auf der Erde wandelte. Der ans Kreuz geschlagen wurde, der aber auch auferstand und in den Himmel zurückgefahren ist. Und deswegen auch die Betonung Christus, Jesus. Das ist die Antwort. Es wird uns erklärt, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist und was für ein überragender, allumfassender Sieg dort wirklich errungen wurde. Das ist Kapitel 2, sehr ausführlich. Christus Jesus, er hat alle anderen Mächte bloßgestellt und über sie triumphiert. Er ist das Maß aller Dinge. Weiter wird gezeigt, wie absolut das Werk vom Kreuz auch für den Menschen ist, der durch den Glauben in Christus ist, also der den rettenden Glauben hat, der ein wahrhaftiges Kind Gottes geworden ist. Es wird gezeigt, wie allumfassend dieses Werk auch für den Menschen heute schon ist. Christus ist alles und neben Christus brauchen wir nichts, weil auch wir Menschen, die wir gläubig geworden sind durch die Gnade unseres Herrn, in Christus alles Notwendige haben. In Kapitel 1, Verse 15 bis 20 finden wir zum Beispiel ein Hymnus auf Christus, wahrhaftig ein Gedicht, das uns zeigt die Erhabenheit und die Größe von Christus Jesus. Ich möchte uns ein paar Verse durch den Kolosserbrief kurz vorlesen, die das nochmal kurz deutlich machen, ohne dort tief einzusteigen. Kolosser 1, die Verse 16b und bis 18a. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allen Dingen und alle Dinge bestehen durch ihn und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Kapitel 2, Vers 3. In dem, also in Christus, verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kapitel 2, Verse 9 und 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und Vers 10, wo ich freue mich drauf, wenn wir dazu kommen. Und ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Und ihr seid vollendet in ihm, schreibt Paulus an die Gläubigen in Kolossä. Die Lehre über Christus, die sogenannte Christologie, ist die Antwort auf diese Irrlehren. Die Gläubigen werden an die bekannte und geglaubte Wahrheit erinnert. Christus Jesus. Was wir in diesem Brief aber nicht haben, das fand ich sehr erhellend für mich, es ist keine systematische Beweisführung, dass Jesus wirklich der Messias ist, sondern es ist eine Erinnerung daran, dass es so ist. Die Gemeinde wird daran erinnert, es ist so. Und deswegen haltet daran fest. Christus wird vor Augen gemalt, seine erhabene Stellung und dass Christus nicht losgelöst ist oder einfach nur ein philosophischer Gedanke ist. Er ist gekoppelt an den Wahrhaftigen, an den Menschen Jesus. Christus Jesus. Das wird uns vor Augen geführt. Wir haben aber ein Evangelium, das uns Menschen aufzeigt und uns erklärt, dass der Glaube an den Jesus, also an den Menschen Jesus, nicht dumm oder naiv ist, sondern auf Tatsachen beruht und er wahrhaftig der Christus, der Messias ist. Weiß jemand von euch, um welches Evangelium es sich handelt? Das Johannesevangelium. Das Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 31. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Glaubst du nicht, dass Jesus der Christus ist, dann nimm dir das Evangelium zur Brust, lies es, studiere es und du wirst erkennen, Jesus ist der Christus. Und für uns ist die Erinnerung, ja, wir glauben und wir halten daran fest, an dieser Lehre, dass Jesus wahrhaftig der Sohn Gottes ist, der Christus. Und er das Maß aller Dinge ist. Und im Licht dieser Wahrheiten verlieren diese Irrlehren an Kraft und werden als das entlarvt, was sie sind. Irrlehren, es ist nichts, es sind Fälschungen. Und ich habe mir so aufgeschrieben, so ein Aufschrei irgendwie beim Vorbereiten. Ach, möge der Herr unsere Augen als Gemeinde weit, weit für Christus öffnen, auf dass wir ihn allumfassender erkennen. Das ist mein Gebet, unser Gebet, dass wir doch Christus wirklich in seiner Tiefe mehr erkennen. Und weiter werden wir durch den Brief gelehrt, die Wahrheit über Christus Jesus, wer er ist, sein Werk hier auf Erden und welche überragende und absolute Stellung er auch den Gläubigen hineinbringt, das hat auch ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben schon hier und jetzt. Wir leben nicht in einer abgehobenen spirituellen Situation, wo wir sagen, okay, hier lebe ich einfach mein Leben, aber im Geiste bin ich einfach irgendwo anders. Nein, das Leben als Christ, das Leben in Christus hat Auswirkungen auf das Leben hier und jetzt. Das ist die Antwort darauf, dass man auf diese Irrlehre zu sagen, ich kann tun lassen, was ich möchte, weil ich ja im Geiste erneuert bin, mein Körper hat damit nichts zu tun. Das ist eine Irrlehre. Eine andere Lehre, diese Lehre gibt es nicht. Das Heil in und durch Christus führt immer zur Heiligung des Menschen. Das ist die biblische Lehre. Alles andere ist abzulehnen. Und der Kampf gegen Sünde, ein Leben im Gehorsam, hat nicht als Quelle, dass ich dadurch versuche, mich zu erretten. Die Antwort auf Gesetzlichkeit ist das jetzt. Sondern weil ich in der Verbindung mit Christus, durch den Glauben an ihn, schon ganz Gott gehöre. Deswegen möchte ich im Diesseits alles daran tun, ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Aus Dankbarkeit, aus Liebe, einer Hingabe, weil er mich ganz erlöst hat. Aber nicht, um mich selbst dadurch zu erretten. Ich wurde errettet und deswegen drücke ich das ganz natürlich in meinem Leben aus. Ein Werk des Heiligen Geistes. Und grob zusammengefasst lässt sich dieser Brief dann wie folgt einteilen. Es ist auch nach dem Ewald Keck. Die Kapitel 1 und 2 bilden die Lehre von Christus. Es ist die Theorie, die aber das Fundament bildet, das wir benötigen, wo wir daran erinnert werden. Die Lehre von Christus Jesus. Und Kapitel 3 und 4 werden uns dann zeigen, das Leben mit Christus, das ist der praktische Teil. Es sind immer zwei Seiten einer Medaille, aber es beginnt mit einem gesunden Verständnis von Christus Jesus. Das ist die Antwort auf diese Irrlehren. Und all das wird direkt in diesen ersten beiden Versen, in der Begrüßung schon deutlich, die ich zu Anfang schon gelesen habe. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den heiligen und treuen Brüdern in Christus, die in Kolossee sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dass Paulus sich hier am Anfang so direkt vorstellt, eine kurze Information einfach, ist nicht Überheblichkeit oder weil er sich besonders herausstellt, sondern es war zu der Zeit ein ganz typischer Briefanfang. Es ist ein ganz klassischer Start eines Briefes aus der Zeit. Und was finden wir hier in diesen ersten Worten? Gott offenbart seinen Willen den Menschen hier auf der Erde. Und er tut es, indem er Menschen dazu gebraucht, anderen Menschen seinen Willen weiterzugeben. Paulus hat Offenbarungen bekommen, ja, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und Gott hat ihn dann gebraucht, um diese Wahrheiten hinauszubringen in diese Welt. Also auch an uns. Paulus ist ein Apostel. Apostel bedeutet Gesandter. Aber er ist nicht irgendein Apostel, wie er es hier deutlich macht. Er ist ein Apostel Christi Jesu. Was Paulus schreibt, ist nicht einfach sein Verständnis von Gott über ein geistliches Leben, sondern er redet im Namen seines Herrn. Er ist nur ein Sprachrohr. Diesen Dienst hat er sich selbst gar nicht ausgesucht, weil er als Mensch toll ist und er einfach Lust drauf hatte, dieses Apostelamt anzunehmen. Nein, der Galaterbrief macht uns sehr deutlich, es war Gottes Wille für sein Leben. Galater 1, Verse 13 und 15 kann man sehr gut nochmal nachlesen. Paulus war dazu wortwörtlich vorherbestimmt, einmal der Apostel der Heiden zu werden, wie er sich vorstellt. Ein Apostel Christi Jesu. Er, der einst sogar die Gläubigen, die Christen, diese Sekte, wie er sie damals gesehen hat, verfolgte, wird vom Verfolger nun selber zum Verfolgten. Er wird selber ein Verkündiger von diesem Jesus Christus. In Apostelgeschichte 9 lesen wir, wie es diese Begegnung gibt, wie Gott ihn errettet, wie Christus selbst ihm begegnet und ihn zu seinem Jünger macht. Die Worte hier, das wir vorhin schon meinte, machen aber auch deutlich, dass das, was wir hier lesen, die Wahrheit ist, da Paulus, ein Apostel in göttlicher Autorität, hier einfach schreibt. Er ist ein Sprachrohr der göttlichen Wahrheiten und das zählt auch für uns. Also lasst uns genau hinhören, was Gott uns zu sagen hat. Timotheus wird hier auch in den ersten Versen erwähnt und hat wahrscheinlich diesen Brief geschrieben, denn typischerweise hat Paulus seine Briefe diktiert. Aber Timotheus wird nicht einfach nur als Schreiber nebenbei erwähnt, sondern wir sehen, er wird als ein Bruder erwähnt, ein Bruder in Christus. Er war zwar nicht ein Apostel in der Art von Paulus, und trotzdem sehen wir, wie Paulus selbst auf ein Team angewiesen war. Im Reich Gottes gibt es keine Superhelden von Menschen, die meinen, sie können alles alleine schaffen. Selbst ein Paulus war auf andere Menschen angewiesen, was selbst in diesen Versen deutlich wird. Und später in dem Brief lesen wir auch immer wieder von einem Wir, wie er einfach ganz bewusst Timotheus mit hineinnimmt. Und in Vers 2 dann finden wir zwei wunderbare Ausdrücke, im Neuen Testament immer wieder vorkommen, die für den echten Christen, für einen echten Christen immer wieder verwendet werden. Und da heißt es, den heiligen und treuen Brüdern. Treu kann man auch mit gläubig übersetzen, ist das gleiche Wort. Diese Ausdrücke sind einfach nur nette, schmeichelnde Worte. Sie sind ein Ausdruck ihrer Errungenschaft, denn Paulus fügt auch hier direkt was wieder hinzu. Den heiligen und treuen Brüdern in Christus. Die Gemeinde, die Menschen dort, sie wären immer noch Feinde, sie wären immer noch Unheilige und Ungläubige ohne die Gnade des Herrn, wodurch sie mittels des Glaubens an Christus Jesus nun in diese Stellung gebracht wurden in Christus. Und er begrüßt sie damit, erinnert sie daran, ja, ihr seid Heilige und Treue in Christus. Und dieser Ausdruck in Christus, in ihm, ist etwas, was in diesem Brief uns immer und immer wieder begegnen wird. Und auch für uns heute ein Schlüssel ist, unser Leben als Christ in dieser Welt zu verstehen und auch siegreich zu leben. Und auch wie wunderbar, und so finde ich es immer wieder schön, und das war einfach so eine Erneuerung für mich selbst vor schon ein bisschen längerer Zeit her, dass wir Grüße haben in unserer Gemeinde, denn es zeigt eine Verbundenheit, die eben über die Grenzen hinausgeht. Und hier finden wir auch diese Verbundenheit als geistliche Familie in dem Ausdruck an die Brüder in der Gemeinde in Kolossee. Und auch hier, das haben wir zum Beispiel, für mich war das ein Punkt, zu verstehen, dass es aus einer anderen Zeit stammt, denn Brüder war ein allgemein anerkannter Ausdruck in der Zeit für Männer wie Frauen. Also wenn hier Brüder steht, heißt es nicht, okay, es ist nur an die Männer gerichtet und Frauen sind ausgenommen, sondern es richtet sich an alle. Und was ich ganz spannend fand, ist, das Wort Geschwister, was wir heute benutzen, stammt ursprünglich von Schwestern ab, hat sich aber mit der Zeit so etabliert, dass auch die Brüder damit inbegriffen waren und so nutzen wir heute das Wort Geschwister für alle. Genau ist das Gleiche zu damaliger Zeit. Nur eben Brüder, wo die Frauen mit inbegriffen waren. Und was wünscht er ihnen? Gnade und Friede, zwei Wörter, die sich immer und immer wieder in den Begrüßungen von Paulus auch wiederholen. Aber es sind zwei wunderbare Worte und Ausdrücke, denn Gnade und Frieden erlangen wir nicht einfach so. Es ist nicht etwas, was wir uns aneignen können, nein, es ist das, was Gott uns selbst schenkt. Aus Gnade sind wir errettet worden und das führt wiederum zu einem tiefen, echten Frieden mit Gott. Wir haben keinen Waffenstillstand mit Gott als Christen, wir haben Frieden mit Gott. Denk mal drüber nach, was der Unterschied ist. Die Reihenfolge ist auch wichtig, weil erst die Gnade Gottes uns zu einem wahren Frieden führt. Und beides ist die Realität echter Gläubiger. Und sie soll als Ermutigung verstanden werden und nicht im Sinne dessen, dass die Gemeinde daran mangelt, sondern eine Ermutigung, diese Zusprüche zu geben. Das sind die Begrüßungsworte von Paulus an seine geliebten Geschwister oder die Begrüßungsworte der Brüder Paulus und Timotheus an die geliebten Geschwister in Kolossee. Zusammengefasst. Im Kolosserbrief wird uns gezeigt, Christus ist das Maß aller Dinge und wir brauchen nichts außer ihn, denn in ihm haben wir Anteil an dieser Fülle und das schon heute im Hier und Jetzt. Lasst uns als Gemeinde danach streben, eine höhere, tiefere, weitere und breitere Sicht von Christus zu bekommen. Und wie funktioniert das? Nicht durch eine spirituelle Abgehobenheit, nein, durch die Bibel, durch das Nachsinnen über das Wort Gottes, durch Gebet und durch die Gemeinschaft der Heiligen. Und jetzt, wenn wir gleich zum Abendmahl kommen, erinnern wir uns doch genau daran, dass der Christus einen Leib angenommen hat, Jesus. Jesus ist wirklich der Christus. Und dass Jesus sein Leben gegeben hat, um sein Volk zu erlösen, zu dem wir gehören durch den rettenden Glauben an ihn. Und wir erinnern uns daran, dass sein Werk nicht nur ein Teil gemacht hat, irgendwie ein Teil Erlösung geschaffen hat. Nein, dass das Werk vom Kreuz allumfassend ist, absolut. Die Schuld der Sünde ist beglichen für den, der im Glauben sich an Christus hängt. Für uns, die wir Christen sind, ist das ein Freudenfest, ein Freudenmahl. Die Schuld der Sünde ist beglichen. Und wir wollen im Feiern des Abendmahls ihm die Ehre dafür geben und unsere Herzen und unser Leben ihm dadurch neu zu Füßen legen, uns neu ausrichten, zu sagen, Christus, du und du allein. Ich wünsche uns, dass wir diese Haltung haben und dass wir mit diesem Herzen auch nach Hause gehen, in den Alltag gehen und der Herr uns eben unsere Augen ganz, ganz weit macht. Auf dass wir ihn erkennen und er in unserem Leben einfach mehr und mehr sichtbar wird. Amen.